Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.
Yo, 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 the Bulls are back on the microphone. Direkt aus dem Turbus fallen wir hier in Episode 89 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Griersei Speiche RL Griton von Freidorf, dem Oktopus von Leim.
Und dem Stefan Willibald Ernst Karl aka Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
Juche!
Juche!
Mann!
Respekt!
Das freut mich, dass das noch irgendwie
auch
läuft. Also zumindest bei uns beiden. Das lange Elend, a.k.a. Passi, macht ja seinem Namen heute alle Ehre und lässt uns hier komplett im Stich. Ich glaube, die Tour war für dieses zarte Pflänzchen einfach zu hart. Und jetzt muss er erstmal ein paar Monate lang wieder aufgepäppelt werden.
Das glaube ich auch. Und ich muss sagen, Respekt, also ich habe vorhin schon so eine Sprachprobe gemacht und habe mich bei meinem Namen direkt verhaspelt. Und ich muss sagen, Herr Freidorf, Respekt, dass du das gut gemacht
hast. Das
Ich hab's geübt, ich geb's zu.
Ja. Vielleicht hat der Passi auch einfach das nicht mehr hingekriegt und traut sich jetzt gar nicht mehr hier öffentlich aufzutreten. Aber ich muss schon sagen, es ist bizarr, wie verweichlicht diese jungen Menschen von heute sind.
Das hört man ja immer wieder, dass die Jugend von heute einfach nicht mehr das ist, was es war. Viel zu hohe Gehaltsvorstellungen, viel zu kurze Arbeitszeiten etc. Und da reiht sich unser quirliges Stinkeäffchen nahtlos ein, würde ich sagen.
Definitiv. Aber hey, wir zwei alten Haudegen. Alter, was ist denn? Uiuiui, das sind noch so Tour.
Dirt-Reste,
genau. Aber hey, das ist ja nur real und auch wenn man kaum reden kann, wir lassen unser Geziefer nicht im Stich. Ganz egal, wie hart die Strapazen der letzten Wochen waren, komme was wolle, wir zwei sind für euch da.
So sieht's aus. Wir sind am Start. Und ich freue mich auch. Ich freue mich auch, weil es ist schon so ein Teil meines Lebens geworden, dieser Podcast mit dir. Und das vermisst man ja dann auch irgendwie.
Auch wenn wir in den letzten Wochen offiziell in Podcast-Winterpause waren, bei uns ist trotzdem viel los, es ist viel passiert und wir lagen nicht auf der faulen Haut rum. Nein, nein, nein.
Auf keinen Fall.
Da war nichts mit Urlaub oder Chillen.
Nope.
Wir waren nämlich auf Tour. Und mit dem letzten Podcast und der letzten Radioshow ist ja unser neues Album Love Will Fix It erschienen. Und für dieses Album sind wir direkt auf große Headliner-Tour gefahren.
So ist es.
Es war ja das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir direkt in der VÖ-Woche Konzerte gespielt haben. Und früher war das doch eigentlich immer so, wir haben das Album rausgebracht und dann war erstmal irgendwie ein paar Wochen, ja, lass mal das Album wirken und dann fährt man irgendwann los.
Ja, waren mindestens immer 3-4 Wochen Pause, also zwischen Release und dann Tourstart.
Natürlich war das auch eine ganz spannende Sache, weil wenn das Album so fresh ist und du gehst direkt damit auf Tour, dann ist ja logischerweise bei den Leuten das Ganze, ja, die neuen Songs, die sind ja noch gar nicht so wirklich in Fleisch und Blut übergegangen und bei uns als Band natürlich auch nicht.
Auch noch nicht.
Muss ich da beim Performen dann schon, sagen wir mal, mehr konzentrieren, als wenn
absolut
das alles schon irgendwie so, ja, nach Muscle Memory irgendwie läuft. Aber hey, es hat am Ende, kann ich jetzt schon verraten, ganz gut funktioniert. Und für uns war auch eine ganz andere Sache auf dieser Tour noch sehr spannend, nämlich dass uns diese Tour zum ersten Mal in Städte und Länder geführt hat, in denen wir früher noch nie gespielt haben. Weder auf Festivals,
richtig,
noch als Support von irgendeiner größeren Band. Man musste, also hier und da, sage ich mal, komplett von null anfangen. Und das ist natürlich für eine Band, die das alles schon so lang macht, die so verwöhnt ist, immer vor Tausenden von Leuten zu spielen. Und auf einmal weiß man einfach gar nicht, was passiert da eigentlich, wenn man da hinfährt. Kommt da überhaupt irgendjemand? Ja, ich habe gerade gesagt, in einigen dieser Städte mussten wir komplett von null anfangen. Und von null anfangen mussten wir auch beim ersten Tourstopp. Und der war direkt mal in einer meiner Lieblingsstädte, nämlich in Prag. Ich habe ja hier schon diverse Male erzählt, dass ich mich zu Inspirations Zwecken im Entstehungsprozess unseres Albums hier, unseres aktuellen Albums Love Will Fix It, in diese wundervolle Stadt begeben habe. Und jetzt durften wir zum ersten Mal in Prag ein Konzert spielen. Ja, aufregende Geschichte.
Aufregende Geschichte. Also ich muss sagen, das war ja wirklich so wie früher, also Back to the Roots, so ein Kellerclub, die Crew musste stufenweise die Sachen in den Keller tragen, eine ganz kleine Bühne, die auch nicht sonderlich hoch war, und ich meine, wir wussten das im Vorfeld, also deswegen waren wir nicht überrascht, und uns war das ja von Anfang an klar, dass wir da eher so ein bisschen Rock'n'Roll-Show-mäßig agieren werden. Aber trotzdem war es irgendwie spannend zu sehen, wie das doch imposante, die Produktion, die wir dabei hatten, da auf die Bühne zu bringen. Natürlich haben wir nicht alles geschafft, aber unsere Crew hat das Beste versucht, und irgendwie hat's dann auch ganz cool funktioniert, und ich habe mich direkt beim Soundcheck eigentlich ganz wohl gefühlt, muss ich sagen.
Definitiv, und ich kenne mich in dieser Stadt ja mittlerweile einigermaßen aus, und während die Crew da unser ganzes Equipment die Treppen runter getragen hat, habe ich so einen kleinen Trip down Memory Lane gemacht, kann man sagen.
Ich hab nämlich, du warst beim Metzger, gell?
Ja, ich war bei meinem Lieblingsmetzger dort in Prag, den du mir damals sogar empfohlen hast. Und ich habe 2 Wochen vorher schon einen Tisch in einer geilen Bar reserviert, in der ich da öfter war, als ich ja die ersten Texte in Prag geschrieben habe. Und da war tatsächlich dann auch Geziefer anwesend in dieser Bar. Und ach, wir haben schön vorgeglüht. Und es waren unter anderem auch die 2 Vögel, Lou und Manu, dabei, die ich damals zufällig in Prag eben kennengelernt habe. Das habe ich hier ja auch alles mal erzählt. Und das lange Elend war natürlich auch dabei. Und da frage ich mich, wo warst du eigentlich? Was hast denn du die ganze Zeit gemacht, als wir da so durch die Stadt geschlendert sind und so weiter?
Ich kann dir eins sagen, was ich auf jeden Fall nicht gemacht habe, ist geduscht, weil es gibt nichts Schlimmeres als kalt duschen für mich. Und in Prag war die Dusche den ganzen Tag kalt.
Aber pass auf, das lange Elend und ich, wir haben in der Früh geduscht, und ich hasse geduscht, nichts ich mehr als kalt duschen, und ich habe Geräusche von mir gegeben, da wusste ich gar nicht, dass die aus mir rauskommen können. Und vielleicht waren wir beide dann deshalb so fit und konnten uns die Stadt irgendwie anschauen. Passi war ja noch nie dort. Ich habe ihm dann so einen kleinen, ein Crash-Sightseeing habe ich mit ihm gemacht, und wir sind dann eben in diese geile Bar, und es war herrlich. Da haben wir vor der Show schön vorgeglüht, und dann ist was ganz Absurdes passiert.
Was denn?
Ja, als wir aus der Bar kamen in den Club wieder, sehe ich da auf einmal Ramona und Achim, das Wirtsehepaar meiner Stammkneipe, dem Ziel, das ich ja auch schon hunderte Male erwähnt habe, zusammen mit ihren Kids, die einfach mal nach Prag gefahren sind, und ich wusste von nichts. Und ich habe mir nur gedacht so, hey Leute, jetzt kommt ihr hier nach Prag, ihr kennt mich ja nur als großen Rockstar. Immer wenn ich von Tour wieder ins Ziel komme, erzähle ich von den großen Erlebnissen. Oh, wir haben wieder in Stadien gespielt, vor Tausenden von Leuten und so weiter. Und dann spielen wir in Prag, in einer Stadt, in der wir noch nie gespielt haben, und die stehen auf einmal da. Und ich musste denen erstmal sagen, hey Leute, das wird heute für eine ganz, ganz kleine Show. Also ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass das jetzt hier so wird wie in München, wo sie uns ja schon mal gesehen haben. Ich habe ihnen gesagt, es wird eine ganz besondere Show, nämlich die kleinste Emil Bulls Show seit ganz, ganz, ganz langer Zeit. Und eine ganz, ganz besondere Show haben dann eben die Leute dort auch erlebt. Man muss vielleicht sagen, im Vorfeld war unser Management und unser Booking ja vielleicht ein bisschen zu optimistisch, was diese Auslandsshows angeht, und haben, ja, sagen wir mal so, Clubs gebucht, die vielleicht ein bisschen zu groß für das erste Mal waren. Und ich habe so im Vorfeld immer gesagt, hey Leute, wir können froh sein, wenn da irgendwie 50 Leute kommen. Und so war es ja dann auch ungefähr. Aber genau das hat eben diese Show in Prag dann für alle Beteiligten und auch für uns so besonders gemacht. Und
absolut.
Man muss auch sagen, dieser kleine Haufen, der dann da war, der hat richtig Alarm gemacht. Und ich habe es wirklich geliebt, was da passiert ist. Vor allem auch nach der Show so am Merch stand. Weißt du, die Leute hierzulande, die wissen ja, dass wir eine Band zum Anfassen sind, aber dort in Prag warst du ja selber dabei, da gab es da wirklich Leute, die da völlig ausgerastet sind und das überhaupt nicht fassen konnten, dass sie da jetzt mit uns irgendwie am Merchstand abhängen können und Autogramme und Fotos bekommen, weil für die waren wir halt, naja, ist ja oft so, wenn eine Band aus einem anderen Land kommt, dann denken die Leute immer, boah, das sind sicher die krassesten Rockstars und bla bla bla, da wo sie herkommen. Und kann ich bestätigen, ja, sind wir, aber in Prag oder so sind wir dann auch mal wirklich down to earth. Und es war sehr, sehr nett, mal wieder diese Erfahrung zu machen, dass Leute so wirklich so überrascht sind und völlig aus dem Häuschen sind, wenn da die Band auf einmal dann am Merch irgendwie abhängt. Das fand Absolut. Ich total abgefahren. Ich
fand, es hatte eine voll gute Stimmung, auch während der Show und dann am Merchstand auch. Und ich muss jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal unseren Support wirklich ein großes Lob und vielen, vielen Dank aussprechen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass in diesem Falle Bluthund diese doch etlichen Kilometer auf sich genommen hat, mit dem Wissen, dass es eine kleine Rock'n'Roll-Show wird, sind sie gekommen und haben auch wirklich eine super Show gespielt und dafür möchte ich mich herzlich bedanken, weil das ist ja nicht selbstverständlich und man muss sagen, wir wissen ja, wer Bluthund ist, wir werden es nicht verraten, aber so viel ist zu sagen, wir kennen ein, zwei Leute, beziehungsweise drei, vier Leute von dieser Band wirklich, wirklich sehr, sehr lange. Und das werde ich den Jungs auf jeden Fall nie vergessen, dass sie diese Strapazen auf sich genommen haben.
Jetzt muss ich hier wieder reingrätschen. Moik hat ja immer das Talent, irgendwelche Fakten von sich zu geben und immer davon auszugehen, dass alle ZuhörerInnen hier genau wissen, was er da meint. Wenn du jetzt einfach so aus dem Nichts sagst, für Leute, die Bluthund noch nie gesehen haben und nicht kennen, wir wissen ja, wie die aussehen. Da denken sich dann Leute so, was will der? Kurze Erklärung, Bluthund ist eine Band, die treten maskiert auf und verstecken ihre Identitäten. Und Moik wollte sagen, wir wissen natürlich, wie sie unter ihren Masken aussehen und wir wissen auch, wer sie sind. Und schön, dass du sie hier erwähnst, weil ich habe das auch hier auf meinem Notizzettel, genau das eben nochmal zu erwähnen, was du gerade gesagt hast. Wir haben denen am Tag vorher gesagt, hey Leute, da kommen nur ganz, ganz wenig Leute. Das wird eine ganz, ganz kleine Show. Wir wissen, ihr habt dann eine Riesenreise vor euch und wir sind euch nicht böse, wenn ihr daheim bleibt. Und die Jungs haben aber sofort gesagt so, nee, natürlich kommen wir. Wir wollen ja auch spielen. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Das spricht für die Moral dieser Band und genau das macht sie Absolut. Schon unterstützenswert. Also, Bluthund reinziehen. Geile Kombo. Jetzt sind wir hier ein bisschen abgedriftet.
Ja.
Also ich hoffe auf jeden Fall, das war nicht unsere letzte Show in Prag. Und wir kommen sehr, sehr gerne wieder. Ich erinnere mich noch an eine Sache, die ich mir auch im Vorfeld schon gedacht habe. Ich bin ja jemand, der nachts, ich bin ja jemand, wenn der Bus schläft, fahre ich nicht gerne. genau. Ich bin ja jemand, wenn der Bus fährt, dann schlafe ich nicht so besonders gut. Und ich habe auf meinen Reisen nach Prag schon mal festgestellt, dass man dort THC-Produkte in allen Farben und Formen und so weiter kaufen kann. Und ich habe mir so kurz überlegt, ob ich mir in Prag also THC-Gummibärchen kaufe, einfach um im Bus pennen zu können.
Ja, macht Sinn.
Und ich habe dann den ganzen Rest der Crew so gefragt oder alle, die sich da halt so ein bisschen mit auskennen, hey Leute, wie ist denn das, wenn ich das jetzt hier so mit über die Grenze nehme? Ist es gefährlich, weil die ist ja nicht wirklich offen hier nach Tschechien. Und ich bin halt auch völliger Amateur, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, habe noch nie irgendwo was hingeschmuggelt. Und alle so, ja, da kann überhaupt nichts passieren, da kommt keiner, da kontrolliert kein Mensch, nie. Und ich habe mir nur so gedacht, so ein Schmarren, das ist wirklich gefährlichstes Halbwissen, was ihr hier von euch gebt, weil ich wurde allein auf der Hinfahrt nach Tschechien damals im Zug schon vom Zoll kontrolliert und dann ist es doch noch viel wahrscheinlicher, dass wenn ich aus einem Land rausfahre, wo man solche Sachen bekommt, dass da der deutsche Zoll oder die deutsche Polizei auf jeden Fall hier und da mal kontrolliert. Also, die wären ja blöd, wenn nicht. Und ich, der noch nie irgendwo was in der Hosentasche hatte oder irgendwas gekauft hat, ich werde jetzt sicher nicht kurz vor einer möglichen Legalisierung in Deutschland hier noch was mit über eine Grenze schmuggeln. Also zum ersten Mal in meinem Leben, wenn ich überhaupt was dabei habe, schmuggle ich es dann noch über eine Grenze. Nope. Ich habe mich aus Vernunft und weil ich auch kein dummer Mensch bin, dafür entschieden, mir keine THC-Gummibärchen zu kaufen. Und weißt du, was direkt an der Grenze passiert ist? Unsere Busfahrerin Eileen warnt uns kurz vor und meint, da kommt jetzt eine Polizeikontrolle und die winken uns gerade raus. Und 3 Minuten später sagt sie uns, hey, die Polizei kommt jetzt frei hier rein. Und ich habe mir nur gedacht, so ihr Pimmel, genau, da kontrolliert niemand, da kommt keiner. Alle dumm geschaut, ja, natürlich der ganze Bus voller Drogen gewesen.
Ja, genau.
Alle sind ganz schnell verschwunden, haben das Zeug irgendwo versteckt, bla bla bla. Und ich saß ganz gechillt unten, weil ich wusste, ich habe ja nichts dabei und ich nehme die Burschen jetzt erstmal in Empfang. Liebe Zuhörerinnen, das mit den Drogen, dass der ganze Bus voller Drogen war, das war jetzt Satire, das war Kabarett, ja. Das stimmt natürlich nicht, aber dass die Polizei in den Bus kam, es stimmt tatsächlich und es hat sich dann aber lustigerweise rausgestellt, also die kamen rein, waren ganz nette Typen, es hat sich dann rausgestellt, dass die uns auch kennen, also einer von beiden wusste, wer wir sind und sie wollten eigentlich nur mal in den Bus, um so einen Nightliner mal von innen zu sehen, die hatten jetzt gar nicht groß vor.
Ist aber auch frech.
Uns da zu kontrollieren. Also Drogen hätten alle auf dem Tisch liegen bleiben können. Hätte die eh nicht interessiert. Nein, Schwan, nein. Aber die waren sehr nett. Ich habe sie dann eigentlich auch auf eine Show eingeladen und habe gesagt, sie sollen sich einfach über Instagram melden. Aber haben sie nicht. Waren wohl enttäuscht, dass wir so brav waren.
Wahrscheinlich. Und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, dass wir kontrolliert wurden. Ich lag im Bett und habe gepennt, habe nichts mitbekommen.
Warst du schon nach 3?
Ja, ja.
Wahrscheinlich, okay, weil du gehst ja immer ganz brav. Ja, um 3 pünktlich geht der Moik ins Bett.
So ist es, man braucht seine Routine.
So, und ebenso auch auf der Fahrt von Prag nach Hannover. Hannover war nämlich der zweite Stopp dieser Tour. Und wir haben in Hannover ja bis jetzt immer nur all die Jahre im Musikzentrum gespielt. Und jetzt haben wir zum ersten Mal nach all der langen Zeit den Schritt ins Kapitol gewagt oder sagen wir besser geschafft und siehe da, glücklicherweise hat's geklappt, denn in Hannover waren tatsächlich noch nie so viele Leute wie an diesem Abend und ich glaube, es waren fast 400 mehr als beim letzten Mal. Und was ist das Kapitol eigentlich für ein geiler Laden?
Absolut, boah.
So, das ist einfach so eine Traum-Konzertlocation. Für alle, die es nicht kennen, müsst ihr euch vorstellen, das ist wie ein altes Kino oder Theater mit oben so einer Tribüne und einfach, es ist einfach schön. Es ist einfach schön und ich glaube auch als Besucher total geil. Also ich habe selber persönlich natürlich da jetzt noch nie ein Konzert drin gesehen, aber ich kann mir echt vorstellen, dass man da als Hannoveraner oder Hannoveranerin gerne hingeht.
Das glaube ich auch. Vor allem, ich glaube, dass der auch ein bisschen besser gelegen ist wie das Musikzentrum. Wie du sagst, das Kapitol ist wirklich alles, was da passiert ist, Weltklasse, muss man sagen. Also von Catering, von Technik, wie du gesagt hast, der Saal ist wunderschön und da können wir zu Recht auch stolz drauf sein, dass wir es geschafft haben, endlich mal dort zu spielen. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt hier auch das Musikzentrum nochmal erwähnen, in dem wir ja schon wirklich sehr, sehr oft gespielt haben. Weil an dem Abend, als wir im Kapitol waren, hat uns die Nachricht ereilt, dass das Musikzentrum wohl Probleme bekommt und Ende diesen Jahres schließen muss. Und da muss ich der Stadt Hannover sagen, fickt euch. Weil es ist einfach ein ultra wichtiger Ort für die Kultur, für die Subkultur in Hannover. Wie gesagt, wir haben da so oft gespielt und ohne das Musikzentrum wären in Hannover nicht so viele Leute gekommen, wie es jetzt auf dieser Tour ins Kapitol geschafft haben. Und es ist für lokale Bands ultra wichtig, dieser Laden, aber auch für alle anderen Bands in unserer Größenordnung einfach ultra wichtig, so eine Anlaufstelle in so einer Stadt zu haben. Und deswegen erhaltet das Musikzentrum hier meinen Aufruf. Ich hoffe, er wirkt oder bewirkt eine Kleinigkeit.
Mit Sicherheit.
Rettet das Musikzentrum, kann ich
ja
so sagen.
Es wird durch deine Worte hier natürlich gerettet. Das waren weise und wahre Worte eines grauen Mannes. Und ich sehe dich schon, wenn das Musikzentrum erhalten wird. Es wird eine Moik Machine Gun Murphy Statue auf dem Platz vor dem Musikzentrum geben. Und
so wird es sein.
Darunter wird stehen Moik Machine Gun Murphy, der Barmherzige. Nein, wirklich, ich finde es voll gut. Ich finde das jetzt wirklich gut, dass du das gesagt hast. Ich habe das natürlich auch mitbekommen, aber ich hatte es gerade echt nicht mehr auf dem Schirm. Glücklicherweise teilen wir beiden uns ja 18 Gehirne. Und wenn da eins mal nicht so ganz funktioniert, dann springt eins fürs andere ein. In diesem Fall eines von deinen für eines von meinen. Wundervoll, weil ich empfinde das genauso wie du. Ganz, ganz wichtiges Thema. Das Musikzentrum muss bleiben. Hast du gemerkt, wie andächtig ich zugehört habe? Ich habe dich nicht mal unterbrochen.
Ja, abgefahren, gell? Ja? Kaum sage ich mal was mit Inhalt.
Ja, genau. Dann bin ich auch ruhig. Genau. Ja. Absolut. Kommen wir zurück zu unserem Tag in Hannover im Kapitol.
Es war der Tag des Releases.
Stimmt, es war der Release. Oh, es war Release-Tag, 12.01.24. Unsere Platte ist endlich erschienen, Love Will Fix It, und das durften wir in Hannover im Kapitol feiern. Beste Geburtstagsfeier, habe ich, glaube ich, auch auf der Bühne gesagt. Und in so einer VÖ-Woche stehen natürlich auch diverse Promo-Aktivitäten an, damit man irgendwie Druck auf die Verkäufe bekommt, die natürlich gerade in der ersten Woche auch, ja, nicht ganz unwichtig für die Charts sind.
Ja.
Und da hast du dann Interviews oder eben auch Autogrammstunden. Und wir hatten eine Autogrammstunde in Hannover in einem lokalen Plattenladen im Rockers.
Voll geil.
Was ein geiler Laden. Also wirklich erstmal unfassbar krass gut sortiert. Da habe ich Sachen auf Vinyl gesehen, da wusste ich gar nicht, dass es die auf Vinyl überhaupt gibt. Und ja, auch wirklich mit dem sympathischsten Personal und Plattenladeninhaber der Welt, würde ich mal sagen. Also,
absolut.
Da habe ich mich wirklich wohl gefühlt. Und ich mag Autogrammstunden, muss ich ehrlich sein, nicht wirklich gerne. Ich finde es immer ein bisschen unangenehm, gerade so im Vorfeld, wenn man immer so ein bisschen Schiss hat, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn da dann keiner kommt. Und dann sitzt du dann so blöd an so einem Tisch, so exponiert. Ja. Irgendwelche Leute, die da irgendwas shoppen wollen, die dich nicht kennen, schauen irgendwie blöd. Ja, kennt man den aus dem Fernsehen oder was weiß ich, oder wer ist denn das?
Ja.
Boah, es ist ganz, ganz unangenehm. Ist auch uns schon diverse Male passiert, müssen wir zugeben, dass wir irgendwo eine Autogrammstunde hatten und dann kamen halt zwei. Und der Rest der Kunden schauen eben blöd verstohlen und du merkst ganz genau, sie überlegen jetzt gerade, wer bist du? Aber sie erkennen dich dann nicht und denken sich, so wichtig kann er nicht sein. Da hole ich mir jetzt kein Autogramm.
Ja, vor allem ich, und das wissen ja auch unsere Fans und das liebe Geziefer natürlich auch, sind wir ja eine Band, die nach dem Konzert ja am Merchstand anzutreffen ist. Und ich denke mir mal, da das die Leute doch wissen, wieso gehen sie dann auf eine Autogrammstunde? Und ich habe wirklich immer große, große Angst, dass wirklich keiner kommt, genau wie du es gerade erzählt hast, weil man so exponiert da sitzt und blöd angeschaut wird.
Ja, aber schau mal her, es ist vielleicht nicht ganz geschickt, wenn wir im Podcast erzählen, dass man unsere Autogramme sowieso dann auch am Merch bekommt, weil da denken die Leute, oh, oder ich denke mir, gehen wir zu inflationär mit unseren Unterschriften um? boah. Nee, ich würde sagen,
finde ich nicht.
Leute, auch wenn ihr wisst, dass wir am Merchstand auch anzutreffen sind nach der Show, wenn die Emi Bulls irgendwo eine Autogrammstunde haben, dann kommt bitte anstandshalber trotzdem, damit wir nicht so blöd dastehen.
Das ist, und das war ja auch so.
Ja, das hat in Hannover hat das super geklappt. Ich war richtig beruhigt. Wir sind da zu Fuß hingelaufen und ich habe von der anderen Straßenseite schon gesehen, ah, da ist was los im Laden. Ja. Das schaut auch nach Geziefer aus. Und deswegen war diese Autogrammstunde dann sehr spaßig, muss ich sagen.
Voll gut.
Und mir ist da aber wirklich krass was aufgefallen und bewusst geworden. So Autogrammstunden sind ja dann natürlich auch immer dazu da, dass du deine Ware an Mann und Frau bringst, sprich in diesem Fall unser neues Album. Und da war auch alles schön aufgebaut. Es gab da CDs, dann die Specialboxen und die Vinyls in allen Versionen. Und das Krasse ist, klar ist natürlich heutzutage durch die ganzen Streaming-Plattformen und so weiter gehen physische Verkäufe natürlich massiv zurück. Das ist klar, das ist leider, also zum Leid der Bands so. Aber das Medium, dieses eigentlich tolle Medium CD, so schlecht dasteht, also dass es um dieses Medium so schlecht steht, das hätte ich echt nicht gedacht. Also die Leute haben ja dort schon gekauft, aber das Absurde war, ich glaube, ich würde es wirklich behaupten, wenn die Leute dort was gekauft haben, waren es zu 70% Vinyls. Also
ich
Platten.
Hätte sogar 80 gesagt, ja.
Crazy. Aber
einigen wir uns auf 75. Crazy. Es war wirklich viel.
Das ist ja für uns im Endeffekt gut, weil so eine Vinyl ist am Ende teurer als eine CD. Aber krass, weißt du, kannst dich noch zurückerinnern, als wir tonnenweise Angel Delivery Vinyls immer auf Tour dabei hatten. Und
ja, klar.
10 Jahre lang sind wir auf diesen Vinyls sitzen geblieben, wollten die eigentlich schon wegschmeißen, weil das einfach nur Ballast war. Und dann kam irgendwann mal dieses Vinyl-Revival, was ja immer noch anhält und auch noch immer größer wird. Und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von einer Tour diesen ganzen Angel Delivery Service Stand, also Bestand, verkauft.
Bestand, ja.
Völlig
ja, genau,
crazy.
So war das.
Völlig crazy. Völlig und ich finde das schön, weil ich finde Vinyl auch so ein geiles Medium. Das schaut schön aus, gerade mit unserem tollen Cover und so weiter. Und ich habe das gern in der Hand. Ich schaue das gern an. Und ich habe auf der Tour echt beschlossen, da mein alter Plattenspieler echt nicht mehr der geilste ist, ich schaffe mir wieder ein gutes Gerät an.
Ja.
Und ich finde es eine schöne Entwicklung. Das ist so der Gegenpol zu diesem ganzen Streaming-Ding, wo du meistens eigentlich nur noch Playlisten hörst und Singles, ja, und gar keine ganzen Alben mehr. Und ich glaube, durch dieses Ganze nur noch auf dem Handy Musik hören und bla bla bla, wächst da wirklich wieder eine Gruppe von Menschen heran, denen das eben fehlt. Dass sie wirklich was in der Hand haben, dass sie was zum Anschauen haben, dass sie so ein Happening draus machen können, wenn man das auflegt. Da macht man sich dann irgendwie ein gutes Bier, einen guten Wein oder ein Whisky auf und hört wirklich gezielt so ein Album. Und das zeichnet sich, glaube ich, gerade wirklich ab, dass vielen Leuten auch so ein bisschen dieser musikalische Overkill, der ja auf den Streaming-Plattformen auch herrscht, wenn du dir da so eine Playlist durchhörst, irgendwie beste Metal-Playlist oder whatever, da kommt ja jede Woche, kommen da ja 100 neue Bands gefühlt raus. Und irgendwann kannst du das ja gar nicht mehr, das packst du ja gar nicht mehr. Das ist völlig crazy. Wir merken das ja auch selber immer, wenn wir unsere Radioshow vorbereiten, hier die Emil Bulls Rockshow bei Radio Bob, wenn wir dann auch uns halt erkundigen, oh, was gibt's Neues auf dem Markt, was muss man jetzt präsentieren. Das ist echt, das ist irre, was da jede Woche rauskommt und.
Ja, irgendwie ist es irre, wie viel rauskommt, aber dann ist es auch irre, wie viel Rotz rauskommt.
Ja, absolut, aber das geht
also,
ja damit
das will
einher.
Ich, das tut mir jetzt leid, aber ich hab da manchmal das Gefühl, so, dass ganz viel einfach alles, also gleich klingt. Und,
absolut, ja.
Ich kann es nicht mehr unterscheiden und das ist ja auch im Endeffekt das, was du sagst, ja, dieser musikalische Overkill und dass die Leute eher wieder Bock haben und das auch in der Hand zu haben. Und ich habe mir gerade gedacht, als du das gesagt hast, wir müssen bei der nächsten Platte die Vinyl noch wertiger machen, eben auch mit einem großen Booklet oder so.
Mhm,
weil ich kann mich erinnern, ich hatte als Kind eine Vinyl, Peter und der Wolf.
Ich auch, die hatte ich auch in so einem braunen,
und da war so ein schön,
so,
genau,
wo, wie so ein Bilderbuch so dabei war, so ein brauner Umschlag, wie, der war fast so stoffmäßig. Krass, hattest du, ja, irre. Logo. Irre.
Und da musste ich gerade voll dran denken und ich hätte voll Bock, sowas zu machen.
Ja,
wenn du dann
einen
Plattenspieler hast, weil du sagst, du liebst Vinyl und dann ein wertiges Produkt, eben mit großem Booklet, das Cover in groß etc. Ich glaube, da kann man Leute dann so richtig glücklich machen. Und da müssen wir ein Auge drauf haben, dass wir das bei der nächsten Platte noch geiler hinbekommen.
Das machen wir auf jeden Fall, wenn es das Label zahlt. hast du ein bisschen Herstellungskosten bei sowas. Aber klar, das stimmt, wenn man das dann absetzt, wenn jetzt alle versprechen, sie kaufen das dann kann man das auf jeden Fall umsetzen. Ja,
also ich glaube, mit der Erfahrung, die wir jetzt bei Love Will Fix It gemacht haben, glaube ich, dass die Leute da ultra Bock drauf haben, eben so ein wertiges Produkt dann am Ende in den Händen zu halten.
Man merkt das ja auch am Merch-Stand. Wir sind ja dann, wir haben ja gerade schon erwähnt, nach den Shows endlich wieder am Merch-Stand, jetzt nach diesem ganzen Corona-Scheiß. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und da dann eben auch zu sehen, wie viele Leute sich da so eine Vinyl mitnehmen. Das ist total abgefahren. Das ist wirklich geil. Ja. Vielen, vielen Dank für den Support. Ja. Genau, jetzt gehen wir aber wieder zurück ins Kapitol, weil da haben wir ja nicht nur in Hannover eine Autogrammstunde gegeben in diesem geilen Rockers. Liebe Grüße, falls ihr das hier mal hört oder falls irgendjemand mal im Rockers einkaufen geht, sagt liebe Grüße von den Emil Bulls. Uns hat's super gefallen.
Ja.
Zurück ins Kapitol. Als wir da ankamen, ging es ja mehr oder weniger schon direkt los mit Bluthund und danach den Jungs von Flash Forward, die da, glaube ich, die erste Show mit uns gespielt haben, oder?
Ja, in Hannover,
genau.
Richtig, die waren ja damals für die ersten Shows im Dezember für Essen und Aschaffenburg geplant, aber da konnten sie aus Krankheitsgründen leider nicht spielen. Deswegen war Hannover dann die erste Show von ihnen.
Genau, da hat man gleich gemerkt, super Jungs, geile Band, heizen gut ein und kommen bei unserem Publikum top an. Geilo, kann eigentlich, absolut, also wusste ich sofort, mit denen kann nichts schief gehen und ganz sympathische Truppe hat man auch sofort gemerkt. Ja, und unsere Show, unsere Geburtstagsshow in Hannover, natürlich für uns sehr, sehr aufregend und ich finde aber, dafür, dass es dann so die erste große Show der Tour war, haben wir das gar nicht schlecht gemacht. Da haben wir ja viele Songs auch zum ersten Mal vor größerem Publikum gespielt, viele neue Songs und das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert und die Leute haben da in Hannover im Kapitol gut abgezappelt und abgefeiert. Merci,
ja, wie du sagst,
vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank auch für jeden, der ein Ticket gekauft hat und sich diese Show angeschaut hat. Und ich muss sagen, es ist ja wirklich, wie du es schon gesagt hast, immer dann total aufregend, wenn man so neue Songs spielt. Und wir haben es uns ja auf der Platte Love Will Fix It auch nicht einfach gemacht. Da sind wirklich ein paar schwierige Sachen, also für mich zumindest, dabei. Und da hatte ich schon so ein bisschen Bammel, ob ich die dann live so hinbekomme. Und ich muss sagen, am Ende war ich dann wirklich erleichtert, dass es ja doch ganz gut funktioniert hat und ich gemerkt habe, eigentlich, wieso machst du dir so einen Stress, irgendwie kriegst es dann doch hin.
Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht, es gab zum Beispiel, oder es gab ein paar Songs, ja, wo du eigentlich gesagt hast, die will ich live nicht spielen, das kann ich nicht, das geht nicht. Und wenn man gedacht, jetzt irgendwie chill dich mal. Du kannst normalerweise ja immer alles sofort, aber es ist ja nicht so schlimm, wenn auch ein Moik Machine Gun Murphy sich auch mal ein, zwei Stündchen zum Üben hinsetzen muss und sich mal mit so einem Song auseinandersetzen muss.
Da hast du recht, aber das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ja.
Hat doch alles wunderbar geklappt. Welche neuen Songs spielst du live am liebsten? Frage ich dich jetzt mal so. Hat sich da schon was abgezeichnet während dieser Tour?
Hat sich was abgezeichnet und ich hätte es nie gedacht, weil ich eben wirklich Schiss vor der Nummer hatte. Aber mittlerweile freue ich mich total drauf, wenn die im Set kommt. Und das ist tatsächlich sick. Das hättest du jetzt sicher nicht gedacht.
Nee.
Ja, ich weiß. Ja.
Alter,
ja.
Das war dein Erzfeind.
War mein Erzfeind. Auch im Studio war es mein Erzfeind, muss ich sagen.
Du wolltest den gar nicht auf die Platte tun, weil du ihn so gehasst hast. Das weiß ich, nur weil du ihn nicht spielen konntest. Haha. Ich habe immer gesagt, das ist einer meiner Favorites und das wird voll der Hit. Und du immer so, ja, nee, das ist voll scheiße. Jetzt weiß ich, wo der Wind hergeweht hat damals.
Ja, also irgendwie macht der was mit mir live, auch wenn es wirklich anstrengend ist und eine Menge Konzentration bedarf, den umzusetzen. Aber trotzdem macht der was emotional mit mir auf der Bühne. Und ich liebe natürlich die Single Love Will Fix It. Und die geht mir jetzt auch wirklich leicht von der Hand, auch wenn ich da sehr viel singen muss. für meine Verhältnisse.
Ja. Machst du aber auch sehr gut, natürlich.
Ja, danke. Ich gebe mein Bestes. Ich bin kein Sänger, aber ich gebe mein Bestes. Der macht mir auch Spaß, aber auch die anderen. Das ist irgendwie echt cool. Ich freue mich auch drauf, wenn wir im Laufe des Jahres dann noch live präsentieren werden. Eigentlich freue ich mich auf jeden Song, weil die schlimmen, die schwierigen sind eigentlich jetzt. Ja, okay, einer könnte noch kommen, der ein bisschen hart ist. Aber wie du schon gesagt hast, da muss der Moik sich halt ins Studio setzen und ein bisschen üben.
Genau. Ja, bei mir ist eigentlich auch so. Wir machen die auch alle komplett Spaß. Bei mir ist es so, dass, weil du gerade Love Will Fix It gesagt hast, der geht dir sehr leicht von der Hand. Der geht mir eigentlich auch relativ leicht von der Hand, aber der Refrain ist halt sau hoch. Das ist einfach das, was mich da irgendwie ein bisschen fordert. Da muss ich dann schon richtig am Start sein, dass ich hochkomme. Und ich habe mir immer gedacht, wir haben jetzt natürlich mit Devil immer angefangen, Devil Made Me Do It. Und da habe ich mir gedacht, den würde ich eventuell ein bisschen später gerne spielen, weil der für mich gleich als erster Song auch so brutal hoch ist im Refrain. Da ist man einfach noch nicht so, da kann ich mich warm singen, solange ich will.
Ja, ich weiß, was
da
du meinst.
Da ist man einfach noch nicht wirklich so auf Betriebstemperatur. Aber ansonsten, alles geil, 9 Songs, bocken, live, brutal. Also mich zumindest
Wie gesagt, da kommen auch noch ein paar Nummern, die, wo ich auch überzeugt bin, dass die live ultra bocken. Also wir haben ja immer schon 1-2 noch beim Soundcheck gespielt, so am Anfang der Tour, weil wir noch nicht wussten, hey, welche nehmen wir ins Live-Set mit rein und so. Und da sind schon noch 1-2, die richtig Spaß machen.
Ja, definitiv. Gleich bei der ersten Show hat man eigentlich schon gemerkt, ui, die neuen Songs funktionieren auch live gut, bei uns auf der Bühne ganz gut und beim Publikum auch. So konnten wir getrost weiter nach Leipzig fahren, ins Täubchental. Wenn mich nicht alles täuscht, aber dafür habe ich ja meinen Zahlenfuchs Mike Machine Gun Murphy hier, da waren wir schon 2019?
Richtig, du brauchst mich ja gar nicht.
Auf unserer Christmas-Bash-Tour mit NSOK zusammen.
Ja, schau, dein Gehirn funktioniert doch.
Brauchst Wer war noch dabei? Warte mal, spinne ich jetzt. NSOK?
Improvement,
genau. Aus der Schweiz. Täubchental, ich mag den Laden.
Yes. Den Laden auch.
Zwar nicht die größte Bühne, aber irgendwie hat der einen guten Vibe.
Ja, so. Der hat einen super Vibe. Ich liebe den Laden, zum zweiten Mal kann man da von Liebe sprechen. Ich weiß, wir Männer sind da zu schnell, wenn wir was wollen. ich mag den Laden sehr gern, nur was 2019 schon der Fall war und dieses Jahr auch wieder, es war ultra kalt in dem Laden und auch während unserer Show hat's so gezogen auf der Bühne. Ich habe noch nie während einem Konzert, glaube ich, so gefroren.
Krass, das ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ja, weil ich alles abgefangen habe.
Mir ist irgendwie nur aufgefallen, dass ich nach der Show, als ich meine Klamotten zum Duschen ausgezogen habe, dass ich kaum geschwitzt habe. Und ich bin eigentlich normalerweise ich bin nach dem zweiten Song schon komplett nass. Ah, krass, okay.
Ja, das Klima war eher frostig auf der Bühne, nicht im Publikum, aber es war wirklich kalt auf der Bühne. Vor allem musste dann, glaube ich, auch noch jemand medizinisch versorgt werden aus dem Publikum. Ich hoffe, derjenigen geht's gut. Maria, liebe Grüße.
Oh, hoch mit dem Kadaver, hoch.
Hoch mit dem Kadaver, genau. Und dadurch war dann wohl im Backstage, also hinter der Bühne, noch eine Außentür offen und dann hat so richtig reingeblasen. Und immer wenn unser Backliner, dein Bruder, der Berzi, mir eine Gitarre gereicht hat, hat es mich angewindet, als wäre ich in einem Blizzard, im Schneesturm.
Gott. Also bist du fast so verweichlicht wie unser langes Elend. Absolut. Ich habe es nicht mal gemerkt. Dass es da zieht.
Ja, weil ich alles abgefangen habe und du hast dich wahrscheinlich gefreut. Oh, ein kühles Lüftchen. Ja,
genau, alles klar.
Aber man muss ja dazu sagen, wir waren ja tagsüber in Leipzig auch auf einer Autogrammstunde, nämlich im EMP-Store.
Ja.
Da konnten wir aber nicht zu Fuß hingehen, weil er da ziemlich weit weg ist vom Teufchental.
Da wurden wir geschuttelt und muss ich sagen, war ich auch wieder so ein bisschen, hoffentlich kommt irgendjemand. Aber allein wie wir da schon von allen Mitarbeitern empfangen wurden, war einfach so nett und herzlich, was sie da auch für einen Aufwand gemacht haben. Ich kam mir irgendwie vor, als wäre ich jetzt irgendwie Fußballtrainer und muss jetzt irgendwie nach Champions League Sieg irgendwie die Siegespressekonferenz halten. Es war wirklich mit so Obstkörben, hinten so einen Werbebanner, dann Getränke jeglicher Art. Völlig irre. Und wir waren eigentlich total überfordert von dem, was da so passiert. Aber hey, EMP Leipzig, vielen Dank. Wir haben uns gefühlt
wie
wirkliche Rockstars. Und zum Glück sind auch genug Leute gekommen und wir mussten dort nicht vor Scham im Boden versinken. Vielen Dank an alle, die da waren. Ja, über die Show haben wir ja eigentlich schon so halb im Voraus geredet, haben wir ein bisschen vorweggenommen. War eine sehr solide Show, würde ich sagen. Geiles Publikum.
Super. Geiles Publikum. Wie gesagt, also der Laden total geile auch, mit dieser Empore Arena, das ist wie so ein Hexenkessel. Ja. Man hat so das Gefühl, dass die Leute, die oben stehen, so den Pit auch so richtig anheizen. Das ist fast wie so eine Stadion-Atmosphäre. Fand ich richtig cool.
Definitiv. Und ich erinnere mich auch noch, es war danach auch am Merchstand sehr lustig, weil wir hatten ja am nächsten Tag frei und wir standen da wirklich relativ lang noch mit irgendwelchen Leuten rum und haben da
das Halligalli gemacht.
Fand ich sehr, sehr nett dort.
Ja, und das finde ich auch cool am Täubchental, weil das haben wir leider auf der Tour auch erlebt, da kommen wir sicher noch dazu, dass die Läden halt super schnell die Leute rausschmeißen und man überhaupt keine Möglichkeit hat, auch mal ein bisschen länger dazustehen. Das ist in der Regel so eine halbe Stunde maximal und dann ist es schon vorbei. Genau. Und im Täubchental haben die halt vor allem diesen Raum voll lang offen gelassen und man konnte noch mit den Leuten Bier trinken.
Ja, und die Bar war sogar auch noch offen. Ja, voll geil. Eben,
die Bar hat
geil.
Noch nicht zugemacht und so. Und das fand ich wirklich geil und da muss ich den Täubchental auch ein großes Lob aussprechen. Da macht's wirklich Spaß, auch Mucker zu sein. Es macht wirklich Spaß, da nach der Show noch am Merchandising-Stand zu kommen, weil man so das Gefühl hat, so
man ist auch willkommen. Leute,
man ist willkommen und die Leute machen es nicht nur so behandeln die Leute auch gut, nicht so wie Ticket gekauft, danke, dass du da warst, tschüss, sondern hey, cool, dass du da bist. Trink noch ein Bier, hab noch ein bisschen Spaß und so.
Genau, absolut. So war's. Und von meiner Seite hier auch nochmal vielen Dank, Täubchental. Geiler Laden, bleibt so und weiter so. Von Leipzig ging's für uns dann erstmal nach Hause. Wir mussten uns von Bluthund leider verabschieden, weil die nur den ersten Tourblock dabei waren. Aber es ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben und dass wir zusammen eine Bühne teilen. Unser nächster Tourblock hat uns dann erstmal in die Schweiz geführt und zwar nach Aarau ins legendäre Kiff.
Bockos Lieblingsladen.
Bockos Lieblingsladen und mal, wie soll ein Kultclub in der Schweiz anders heißen als Kiff?
Kiff.
Auch eine besondere Show für uns definitiv, weil, also ich würde es mal behaupten, korrigier mich, aber mindestens seit 10 oder 15 Jahren die erste Clubshow in der Schweiz, oder?
Nicht ganz. Also ich glaube, wir waren bei der Kill Your Demons Tour in Pratteln.
Oh, stimmt. Ah, vergessen. Okay. Aber irgendwie gilt das auch nicht so richtig, weil das ist halt circa 100 Meter von der deutschen Grenze entfernt. Also so richtig Schweiz ist es noch gar nicht.
Ja, und man muss auch sagen, wir waren halt zum ersten Mal in Aarau in Kiff und wir haben wirklich im Vorfeld nur Gutes über diesen Laden gehört und dass es eben ein Kultladen ist. Und meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich fand's super nett. Ich fand den Laden wirklich
einfach sympathisch.
Sympathisch, auch wenn die Technik, die da drin hängt, sicher nicht die beste ist und da könnte es sicher was Geileres geben, aber der Laden an sich, die Leute da, eins mit Stern.
Ja, fand ich auch und es war eh so ein schöner, gechillter Tag, alles war cool und auf einmal kam dann die Nachricht an uns, hey Leute, ihr seid gerade auf Platz 3 der deutschen Albumcharts eingestiegen und da war natürlich die Freude riesengroß, weil das ist für uns die bis dato höchste Chartplatzierung. Wir waren mit Sacrifice to Venus mal auf Platz 6 und die letzten Alben sind auch immer so ein bisschen um die Top 10 rumgesurft und wir haben diesmal schon, sagen wir mal, nicht spekuliert darauf, aber schon gehofft, dass man eventuell mal wieder die Top 10 knacken könnte, aber dass die Emil Bulls mal auf Platz 3 der deutschen Charts einsteigen, in die Top 3 der deutschen Albumcharts, das ist eigentlich völlig absurd und das hätte von uns wirklich nie irgendjemand gedacht. Und
es ist auch die schönste Medaille, die Bronzemedaille. Also habe ich mir immer gedacht.
Ach krass, deswegen fliegst du auch immer in warme, sonnige Gefilde, damit du mit bronzenem Teint schön wie eine Bronzemedaille zurückkommst. Jetzt verstehe ich das. Und wem haben wir diese Bronzemedaille zu verdanken? Natürlich unseren geliebten ZuhörerInnen, unseren Fans, dem Geziefer. Vielen, vielen Dank.
Absolut,
dafür.
Vielen Dank.
Ohne Scheiß, Danke. Ohne Scheiß.
Ihr habt da wirklich was ganz Tolles hingezaubert für uns. Wir waren wirklich ergriffen.
Ja.
Und vor allem, ich meine, das war ja an der Woche davor in Hannover, fällt einem da schon so ein Stein von Herzen, wenn dieses Ding dann endlich draußen ist. Und wenn du dann eine Woche später dann noch so eine Nachricht bekommst, dann denkst du dir so, wow. Das hat sich dann doch gelohnt, der ganze Stress und die ganze Arbeit und auch die Diskussionen und also einfach wow.
Es ist absurd, ich habe mir früher immer so gedacht, so, ja boah, hey, wenn wir mal irgendwann so in die Top 3 gehen, dann kann man ja eigentlich aufhören, weil da hat man ja dann alles erreicht und so weiter, aber hey, ich habe halt leider noch Bock. Das ist das Scheißproblem. Ja. Wir können uns jetzt zwar Villen und Flugzeuge und alles kaufen, aber wir haben halt leider noch Bock. Und
wenn die Leute sehen würden, wo ich hier sitze.
Ja. Dito, ja, genau. Ich bin ja froh, dass wir nicht auf 1 gegangen sind, weil dann hätte ich ja dieses fürchterliche Foto von mir veröffentlichen müssen.
Ach, stimmt, ja.
Ja.
Ich finde, du kannst es trotzdem veröffentlichen.
Nee, okay. Weil jetzt ist ja die, jetzt muss man ja, also das nächste Ziel ist natürlich die 1, liebes Geziefer. Okay. Da können wir nicht viel machen, das müsst ihr machen.
Ja, dann gibt's das Foto, versprochen.
Ja, dann gibt's das Foto, genau. Alrighty.
Aber das musst du jetzt hier schwören, gell?
Ja, also wenn wir auf 1 gehen, dann kommt dieses Foto. Das schwöre ich. Ja, beschwöre ich, genau.
Ich beschwöre es auch.
Du hast ja gerade schon die Kiff-Aarau Superladen, geil. Ja, Technik könnte ein bisschen besser sein. Ich erinnere mich auch noch, der Soundcheck hat auch ewig gedauert, weil mal wieder eure dummen Gitarren einfach nach Rotz geklungen haben. Aber haben wir dann auch in den Griff gekriegt. Und als der Sound dann stand, ja, stand auch einer geilen Show nichts mehr im Weg. Und zu Aarau muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich hätte fein nicht gedacht, dass da so viele Leute auf diese Show kommen und die dann auch noch so geil abfeiern.
Völlig geflasht.
Ja, ja.
Und ich habe mir gedacht, was sind wir für Idioten, dass wir so selten dahin fahren?
Ja, fürchterlich, aber das liegt ja nicht an uns. Wir lieben die Schweiz und wir lieben es dort zu spielen. Aber hey, da haben in der Vergangenheit Leute einfach versagt.
Absolut.
Aarau, you made my day und wir kommen gerne wieder. Einziger Fun-Fact, den ich hier noch erwähnen muss, ich war von der Show so begeistert und habe mir noch gedacht, geil, jetzt gehe ich schnell duschen und kam dann in den Backstage-Raum rein und habe gesagt, so ja, komm, lasst noch zu den Leuten gehen, gehen wir zum Merch. Und dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagt zu mir, hier gibt's keinen Merch, weil wir haben nicht mal Merch dabei. Weil dieser Kack-Zoll in der Schweiz es einfach unmöglich macht, für eine Band in unserer Größenordnung Merchandising-Artikel in die Schweiz ein- und auszuführen. Und das ist einfach so, so schade.
Ja, das Problem ist hauptsächlich, dass man die Zeit nicht hat.
Genau, ja, das zu verzollen.
Man hat halt
ja
die Zeit, ja, also das ist so das Hauptproblem. Und ich habe mich ja da auch vor Ort mit Leuten unterhalten, unter anderem mit Leuten von Improvement, die uns besucht haben.
Genau.
Der Sebi und der Mario.
Ah ja, stimmt, genau. War ja auch da, ja, liebste Grüße.
Genau, und ich habe mich mit denen unterhalten und die haben mir auch erzählt, ja, das ist ein Riesenproblem, weil selbst größere Bands, also sowas wie die Do-Nots, kein Merch mehr mitnehmen werden in die Schweiz.
Das ist völlig irre.
Also sie überlegen es, vielleicht machen sie es im Endeffekt, aber die haben genau den gleichen Struggle wie wir. Vor allem wir haben, das ist vielleicht jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber wir mussten ja am nächsten Tag nach Wien. Aarau Wien ist eine riesige, ein riesen ultra langer Weg, ein
riesen Ritt, 1000 Kilometer,
ja.
Glaube ich, ja.
Und und du bist da an den am Zoll. Ist ja nicht so, dass die da um 2 Uhr in der Nacht anfangen, T-Shirts zu zählen. Du musst halt auf die Öffnungszeiten schauen. Und du hast einfach diese Zeit nicht, wenn du auf Tour bist.
Ja, und diese Öffnungszeiten sind, glaube ich, auch so völlig bizarr. Ich glaube, so 4 Uhr nachts oder irgendwie sowas. Und dann musst du genau dann da sein, um dein Merch dann wieder auszuzählen und dann Zoll zu bezahlen und so weiter und so fort. Es ist einfach völlig prall, liebe Schweiz. Sorry, dass ich das hier sagen muss. Und schade auch wirklich, also nicht nur für die Bands, sondern auch für die Fans, die irgendwie überhaupt keine Möglichkeit haben, sich da CDs oder T-Shirts zu kaufen, Vinyls eben. Und dann ist auch dann so ein Gezeter immer, wenn man da in die Schweiz fährt. Wir mussten zum Beispiel auch das komplette Equipment, also jedes Kabel, das wir da,
jede Schraube,
also kein Witz, in einem Zollkanne irgendwie festhalten, das dann im Fall der Fälle, falls du kontrolliert wirst, da vorgelegt werden muss. Und dann schauen die, aha, was haben sie dabei? Ja. Und haben sie was kontrolliert?
Nö. Nein. Nee, natürlich nicht.
Es ist immer no risk, no fun. Aber die Emil Bulls halten sich natürlich an die Regeln und Gesetze. Wie immer schon.
Ich finde, das ist so nervig, weil die Schweiz ist so ein schönes Land und wie man jetzt wieder gesehen hat, war es wirklich cool, in Aarau zu spielen und so, aber immer wenn eine Anfrage aus der Schweiz kommt, hey, wollt ihr dieses Festival spielen, hey, wollt ihr eine Clubshow spielen oder so, ist im Hinterkopf erstmal immer so, immer dieser Stress an der Grenze, weiß nicht und bla und und das ist so schade.
Das ist schade,
weil,
definitiv.
Jede andere Anfrage sagt man, boah, geil, ja klar, hat man Bock drauf, macht man, und in der Schweiz herrscht immer so ein bisschen, hat man immer so ein bisschen ein blödes Gefühl da. Dabei. Ich hoffe, dass das jetzt ausgeräumt ist, da wir endlich dieses Kanni haben und so. aber mit dem Merch müssen wir uns was einfallen lassen. Ich habe schon gesagt, wir müssen jetzt jemanden da beauftragen, vor Ort zu drucken und weiß ich nicht.
Ja, theoretisch. Ja.
Uns geht es ja auch gar nicht darum, da irgendwie groß Geld zu verdienen. Mir geht es in der Schweiz eher darum, dass die Leute die Möglichkeit haben, an die Sachen ranzukommen. Und wenn dann noch ein Euro übrig bleibt, super. Aber vielleicht kann man auch irgendwie so eine Charity-Geschichte draus machen. Keine Ahnung. Aber es ist wirklich unbefriedigend als Band, da ohne Merchandise hinzufahren.
Definitiv. Alright, aber nichtsdestotrotz, wir kommen natürlich gerne wieder in die Schweiz und es zeichnet sich auch ab, dass das demnächst mal öfter passieren wird oder in den
nächsten
Jahren.
Absolut.
Von Aarau mussten wir dann nach Wien, ein sehr, sehr langer Ritt. Und
ja, vor allem, was du vergessen hast, wir mussten von Aarau über München nach Wien, weil wir natürlich
den ganzen Merch
wieder einpacken mussten, den wir natürlich in Österreich den Fans dann doch präsentieren wollten.
Hei. In Wien angekommen, habe ich mir gedacht, geil, erstmal duschen gehen. Und als ich die Dusche betreten habe, ist mir aufgefallen, scheiße, wir waren hier ja schon mal. Es ist das Bad der Hölle. Und zwar ist die Dusche einfach, auf gut Deutsch gesagt, auf dem Scheißhaus. Und nicht mal mit irgendeiner nicht mal mit einer Wanne oder so, sondern einfach im Klo kommt ein Duschhahn aus der Wand und da kannst du dann sozusagen auf dem Scheißhaus duschen.
Duschen.
Und ich habe da auch ein Foto gemacht. Man kann sich davon überzeugen.
Ich habe witzigerweise
dass
auch
ich nicht lüge gemacht. Und ihr könnt aber froh sein, dass ich auf dem Bild sieht man, dass ich vorher schon gespült habe, bevor ich es gemacht habe.
obwohl du ja so Fäkalien gerne magst.
Ja, voll geil. Ja. Lecker. Voll geil. Schön und lecker. Alright, ja. Eigentlich ein ganz geiler Laden da, die Szene.
Voll.
Ist jetzt nicht der größte Laden der Welt, aber hat irgendwie eigentlich alles, was man so braucht. Das ist eine solide Bühnengröße, der Zuschauerraum hat ein gutes Format, da sieht jeder schön. Und auch so, da fand ich auch das ganze Personal irgendwie niedlich, saunett. Köstlich, saunett. Ja, da wurde irgendwie auch noch selber gekocht und so weiter.
Und voll geil. Und selber gebacken und so.
Genau. Also, und dann haben wir auch irgendwann erfahren, dass die Show ausverkauft ist. Und wir haben uns gedacht so, ups, was ist denn jetzt los? Hätten wir jetzt in Wien auch nicht gedacht.
Das ist das beste Wien-Ergebnis, glaube ich, was wir je hatten.
Ja, jemals. Also so viele Leute wie da hatten wir noch nie in Wien. Und das war ja so, wir mussten ja leider unsere letzte Show in Wien absagen aus logistischen, finanziellen Gründen ganz einfach. Und da habe ich wirklich Angst gehabt, dass wir da ganz, ganz viele Leute auch vergrault haben, die sich gedacht haben, so, ja, da kaufe ich mir jetzt nicht nochmal ein Ticket, weil dann kommen die wieder nicht. Und an dieser Stelle vielen Dank für die zweite Chance.
Ja, vielen Dank für die zweite Chance.
Also wirklich Wahnsinn. Und es war auch ein richtig geiles Konzert. Leute waren top. Ich hatte ultra Bock, weil es war genau so eine Bühnensituation nach meinem Gusto. Ich war nah an den Leuten dran, hatte aber trotzdem irgendwie nach links und rechts dann meine Riser und meinen Platz und konnte da irgendwie rumtollen. Perfekt. Und Resonanz der Leute war auch dann am Merch sehr, sehr gut.
Super.
Und ich hoffe auch Wien, dass wir uns alle ganz, ganz bald wiedersehen. Also, ja, tun wir
das
ja.
Tun wir
können
ja.
Wir ja gleich sagen.
Wir spielen auf dem.
Genau.
Ja. Spielen auf der Donauinsel.
Donauinselfest sind wir dabei.
Genau. Ich weiß leider jetzt das Datum nicht auswendig. Es ist ein Sonntag. Es ist ein Sonntag auf jeden Fall.
Das ist doch die echten Werner Hursteuer.
Das sehe ich auch so. Aber, und da gibt's ja zahlreiche Bühnen. Ich hoffe, liebe Wiener, ihr hört diesen Podcast und findet heraus, wann wir da sind und kommt alle vorbei. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, wir werden das Datum in den nächsten Episoden irgendwann nachreichen und auch die Bühne.
Definitiv, definitiv. Und ich bin, glaube ich, dieses Jahr eh noch 3 oder 4 Mal in Wien, also inklusive dieses Konzerts. Also, liebe Wiener, lass saufen gehen.
Zu Shows.
Ja, definitiv. Ja. Und einmal im Jahr muss ich natürlich auch nach Wien radeln und so weiter.
Da
wird schon noch, was passieren. Und geil, Wien, herrliche Geschichte gewesen am Tag.
Wunderbar.
Danach hätten wir noch in Budapest gespielt. Die Show mussten wir aber leider canceln. Wir haben ja schon gesagt, auch an dem Beispiel Prag, in vielen Städten auf dieser Tour haben wir noch nie gespielt, waren in diesen Ländern noch nie zu Gast. Emil Bulls haben dort noch nie stattgefunden. Und in Budapest war es dann einfach so, dass uns der Veranstalter, muss man ganz ehrlich sein, gebeten hat, hey Leute, für das, was hier so geplant war, wurden einfach zu wenig Tickets verkauft und bitte tut mir den Gefallen und sagt die Show ab. Also die Show ist nicht ausgefallen, weil wir keinen Bock hatten oder weil jemand krank war. Wir haben noch alles versucht, dass wir sagen, hey Digga, uns ist das scheißegal, wie viele Leute da kommen. Wir wollen da unbedingt spielen, auch wenn es nur irgendwie 50 oder 60 sind. Wir verzichten sogar auf unsere Gage, so wie wir es tatsächlich in Prag dann auch gemacht haben, muss man auch mal sagen.
Genau.
Macht auch nicht jede Band, aber die Emil Bulls haben dann auch gesagt, hey Digga, komm, lass stecken.
Danke für die Möglichkeit. Wir sind happy, dass wir spielen konnten, aber wir verzichten auf unsere Gage. Wir wollen nicht, dass du hier große Miese machst.
Ja. Genau. Und
man muss ja dazu sagen, wir haben ja auch versucht, noch einen anderen Club zu finden in Budapest, wo eben die Produktionskosten nicht so hoch sind. Aber der Veranstalter hat es leider nicht hinbekommen und dann sind wir seiner Bitte nachgekommen und
hoffen aber trotzdem, dass wir möglichst bald mal in Budapest spielen können, weil ich war selber noch nie in Budapest und ich habe nur Tolles gehört und ich habe mich so krass auf diese Stadt gefreut und es war dann wirklich schade, nach zwei Shows eben in Aarau und Wien dann nicht nach Budapest fahren zu können, sondern nach Hause fahren zu müssen. Das war sehr, sehr traurig und liebes Budapest, liebe Leute, die sich da ein Ticket gekauft haben, wir versuchen alles, damit wir das möglichst schnell in irgendeiner Form nachholen.
Korrigieren. So.
Damit ist ein Tourblock wieder vorbei. Und ich würde sagen, dieser Podcast wird ja endlos, wenn wir jetzt alle Tourblöcke hier durchmachen. Ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich die Hälfte, nicht ganz die Hälfte durch, aber
ein Drittel
durch. Wir teilen das einfach auf mehrere Podcasts auf oder zumindest auf zwei Podcasts und machen jetzt mal Schluss hier, weil ich merke
so
auch schon,
wir's.
Die Aufmerksamkeitsfähigkeit des Geziefers wird auch immer kleiner und die
auch.
Äuglein fallen schon zu und jeder denkt sich, wenn die jetzt noch aus irgendeiner Stadt erzählen, dann schlafe ich gleich ein.
Ich würde gerne einen Cliffhanger sagen.
Ja?
Warum der Sonntag der Ankunft eine absolute Frechheit war, werden wir euch in der nächsten Folge erzählen.
Oh, da bin ich aber gespannt.
Naja, du weißt es, du hast es dir auch aufgeschrieben, aber ich glaube, du weißt nicht, dass es nach Wien war.
Der Sonntag, der eine absolute Frechheit war. Ja. Krass, was war das?
Ich sag nur, Proberaum, Backstage, schlafen. Jetzt musst du es wissen.
Was war denn da eine
Egal. Frechheit? Egal. Soll ich es jetzt schon auflösen?
Ach so,
oder was?
Ach gar, ja.
Ja, 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 ja.
Jetzt weißt du es wieder. Ja, geil. Ja. Sehr gut, super. Ich würde sagen, wir schließen hier Akte 89 des offiziellen Immi Bulls Podcasts Mud, Blood and Beer. Und wir haben aber noch freudige Nachrichten hier zum Schluss. Der Vorverkauf für unseren alljährlichen Jahresabschluss, den Christmas Bash, ist Jawohl. Eröffnet. Also haltet euch ran, Jawohl. Denn für dieses Spektakel
21.
am 21.12. im Münchner Backstage. Ja, da kann es unter Umständen passieren und sehr, sehr schnell gehen. Dann ist der Laden voll. Und außerdem gibt's obendrein heute noch von 18 bis 20 Uhr die fabulöse Immi Bulls Rockshow. Exklusiv nur bei Radio Bob. Liebe Leute, liebe ZuhörerInnen, liebstes Geziefer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und auf bis Wiederhören. Ganz, ganz bald. Fuck you.
Servus.
Das war Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.